Ich lese uns der 23. Vers. Das ist nur der erste Teil heute behandeln, und zwar es geht darum, ich denke, es ist einfach vor eine große Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Jeder Mensch ist ein Produkt seiner Vergangenheit. Und jeder Mensch ist auch ein Produkt seiner geistlichen Vergangenheit. Ich habe etwas gelernt im Lauf dieser Jahre, in der ganzen Auseinandersetzung, nach der Bekehrung, in den Kämpfen mit der Pfingstbewegung, Kämpfen mit der modernen Theologie, Kämpfen mit allen möglichen Lehren. Ich habe etwas gelernt, das einfach wichtig ist. Es ist manchmal schön, die Bibel einfach stücklesweise zu lesen, stücklesweise auszulegen, Dinge sich anzusehen. Aber wahrhaftig etwas begriffen habe ich erst, und der Heilige Geist hat das immer benutzt, als ich die Bibel von Mose bis zur Offenbarung über ein Thema untersucht habe und das, was rausgekommen ist, heilsgeschichtlich in die richtige Rubrik eingeteilt habe. Dann kam Erleuchtung. Und ich denke, das ist drum wichtig. Wir haben jetzt hier eigentlich eine sehr eindeutige Aussage. Die Bibel hat uns ja das letzte Mal gezeigt, dass es hier praktisch keinen Tempel in dem Sinne gibt, wie wir einen Tempel uns vorstellen, ein Gebäude, sondern sie hat hier ganz klar gesagt, der Herr, Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und hier bewegen sich dann die Gläubigen. Wir wissen ja aus dem Neuen Testament, dass wir ein Stück dieses Tempels selber sind, nämlich der Leib Jesu Christi. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Jetzt kommt wieder eine Aussage über diese Stadt generell. Er sagt hier, diese Stadt, das neue Jerusalem, die ja selber von der Gemeinde gebildet wird, von den Gläubigen als lebendige Steine, sie bedarf nicht mehr der Sonne und auch nicht des Mondes, dass sie in ihr scheinet, weil, da ist etwas, und zwar die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und dann erklärt er und sagt, und diese Leuchte ist das Lamm. Ich möchte heute jetzt nur die Herrlichkeit rausgreifen, und zwar, ich möchte das auch über die ganze Heilsgeschichte hinweg, das muss uns ansehen. Das war hier jetzt passiert, ist nur wieder der Endpunkt. Und das ist ja von großer Bedeutung. Was dort der Endpunkt ist, das ist unser Zustand, in dem wir sein werden in alle Ewigkeit. Aber die Herrlichkeit Gottes beginnt ganz vorne und geht quer durch. Und die Herrlichkeit Gottes ist auch heute da. Das ist vielleicht eines der trübsten Kapitel der Gemeinde Jesu, dass man die Herrlichkeit Jesu Christi, man hat sie preisgegeben. Durch Irrlehre und vor allem durch Menschen, die werden in Klagelieder 5 beschrieben. Dort heißt es, Knechte herrschen über euch. Das ist auch eine Tatsache, die man im Reich Gottes im Lauf der Zeit erlebt. Menschen, die selber gebunden sind in Sünden und die selber mit ihrer Sünde nicht fertig werden. Und Menschen, die selber Probleme haben, sind in der Regel ganz wild drauf, dass sie wieder andere knechten, dass sie die wieder beherrschen, dass sie denen das draufdrücken. Und muss das einfach sehr von der Erlösung her. Wir haben hier jetzt zwei Punkte, wo die Bibel hier der Lösung anspricht. Sie sagt hier, letztendlich Sonne und Mond sind nicht mehr da. Und die Gemeinde hat jahrelang oder jahrzehntelang immer wieder so Phasen gehabt, wo sie die Befreiung, die Erlösung, Jesu Blut und die Wirkung des Evangeliums sauber gepredigt hat. Aber es gibt immer wieder so Phasen, man sieht es intervallmäßig, wo praktisch etwas erzeugt wurde. Die Welt, und vor allem, ich nehme mal den Sprachgebrauch von der preußischen Welt, also das heißt so Kaiserreich, wo auch die große Erweckung war, sie hat es die Mucker genannt, das heißt Duckmäuser. Sie hat gemeint, die Gläubigen sind Menschen, die letztendlich verklemmt sind. Das sind Gläubige, die mit einem gesenkten Haupt rumlaufen. Das sind Gläubige, die letztendlich eigentlich immer den Kopf runterhängen. Das ist einfach etwas, das eher negativ ist. Ich sage es bewusst vorab, weil die Bibel dieses Bild nie hatte. Es gibt der ganze Bibel nicht einmal einen einzigen Ansatz für so ein Bild vom Gläubigen, sondern die Bibel redet von was ganz, ganz anderem, von was Radikalem. Und das möchten wir heute Abend ansehen. Die Bibel sagt am Schluss, praktisch, diese neue Stadt wird eine einzige Tatsache hervorbringen, und zwar, sie wird absolut von Herrlichkeit erfüllt sein. Und diese Herrlichkeit, die beginnt, das gehört zum Plan Gottes, zum Ratschluss der Ewigkeiten. Diese Herrlichkeit beginnt im Alten Bund und setzt sich systematisch fort. Was wir hier wieder haben, ist der Endpunkt. Aber diese Herrlichkeit geht quer durch die ganze Heilige Schrift. Und der möchte man folgen, bevor man dann den Endpunkt uns näherst betrachtet. Aber zuerst das, was, wenn hier steht, Sonne und Mond gibt es nicht mehr. Wenn wir mal aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 14 und folgende. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und der Jahre und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und so geschah es. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten und den Tag und die Nacht beherrschen und Licht und Finsternis scheide. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, und Gott sah, dass es gut war. Wenn man jetzt einmal weggeht von der direkten Bedeutung, die Bibel hat ja immer mindestens eine vierfache Bedeutung, wenn wir einfach einmal in die schattenbildliche, die allegorische Bedeutung hineingehen, dann sehen wir hier etwas. Gott sagt, es wird ein Licht geben, nämlich die Sonne, zur Beherrschung des Tages. Und es wird ein kleines Licht geben, zur Beherrschung der Nacht. Und mit diesen zwei Begriffen haben wir praktisch zwei Beispiele, zwei Musterbeispiele, zwei Typologien. Praktisch einmal die Sonne für die Erlösung. Malachi 3, Vers 20 redet von Jesus Christus als der Sonne der Gerechtigkeit, die aufgeht. Im Osten geht die Sonne auf. Das ist hochinteressant. Wenn man jetzt einmal Hesekiel, den Tempel, betrachtet, dann fällt einem auf, wie die Bibel immer wieder die Ströme lebendigen Wassers vor Osten herkommen lässt, wo nämlich die Sonne der Gerechtigkeit herkommt. Also da ist eine tiefe Schattenbildlichkeit drin. Und die Bibel deutet hier an, die Sonne, das Evangelium, die Sonne, die Person Jesu Christi, die Sonne, der Tag. Heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Er sagt, jetzt, solange es Tag ist, im Epheserbrief, so, dann wandelt jetzt, folgt dem Lamme nach, solange es noch Tag ist. Da Jesus sagt, es kommt die Nacht, wo niemand wirken kann. Also hier ist einfach eine Tatsache, Sonne steht in der Regel für die Erlösung, für die Zeit der Gnade, für die Person Jesu Christi. Mond in der Regel steht nur für den Abglanz. Die Bibel sagt, das Gesetz, das mosaische Gesetz, ist nur ein Schatten. Schatten wird immer geworfen, wenn man eine Person hat. Wenn eine Lichtquelle da ist, jetzt die Sonne beleuchtet, die Erlösung beleuchtet die Person Jesu Christi. Die Bibel sagt, er hat den Körper, der Schatten wirft, so steht es in Kolosser 2. Also Christus wirft den Schatten. Und die Bibel sagt, der Schatten, der Erlösung der Schatten ist letztendlich das mosaische Gesetz. Das heißt, die Zeit des Gesetzes, die Zeit der Nacht, wo keine direkte Erlösung möglich war, sondern wo indirekte Erlösung geschehen ist, wo das Opfer am Kreuz von Golgatha noch nicht geschehen war, wo noch Tieropfer gebracht wurde, da ist alles im Hinblick auf Christus. Und sie mussten genauso im Glauben Christus folgen, in kindlichem Glauben. Und der Unterschied ist der, die Bibel sagt in 1. Korinther 5, im Alten Bund gab es einen Felsen, Jesus Christus, und er folgte Israel. Das heißt, dort war es anders. Dort war so, Israel ist seinen Weg gegangen und der Fels Christus ist ihnen nachgelaufen. Im Neuen Bund ist gerade umgekehrt. Jetzt ist der Erlöser geoffenbart, jetzt ist der Herr Jesus da, jetzt geht der Erlöser vorne raus und wir folgen dem Lamme, das gerade umdreht. Aber was ganz wichtig ist, Sonne einfach ein Bild für die Erlösung, Mond ein Bild für das Vorige, für das Gesetzeszeitalter. Das ist ja ungeheuer wichtig. Ich zeige nachher auch die Abgrenzung. Mir ist es wichtig, dass man das versteht. Aber die Bibel sagt jetzt hier in unserem Text, in Offenbarung 21, praktisch 23, sie sagt, beides braucht man nicht mehr. Und zwar, das ist jetzt eine ganz entscheidende Aussage. Die Bibel sagt hier, man braucht es nicht mehr, man braucht keine Sonne mehr und braucht keinen Mond mehr. Natürlich einmal von den Gestirne her, aber auch schattenbildlich, geistlich, braucht man im Neuen Jerusalem keine Sonne mehr, keine Erlösung. Da ist die Erlösung geschehen, ist eine vollendete Tatsache. Das heißt, das Preisgericht Jesu Christi ist passiert, die Gläubigen sind gereinigt, es ist ihnen letzte Gerechtigkeit geschehen von Gott her, sie sind gekrönt mit Krone. Und letztendlich, dann das Gesetz braucht man auch nicht mehr. Das Gesetz war ja laut Römer, vor allem Kapitel 3, Vers 20, war das große Mittel, um Sündenerkenntnis herbeizuführen. Weil es hier in diesem Haus in diesem Tempel, in dieser Stadt keine Sünde mehr gibt, brauchen wir auch keine Sündeerkenntnis mehr. Das Gesetz ist vorbei. Die Wirkung des Gesetzes ist erledigt. Wir brauchen weder Sonne, noch brauchen wir Mond. Wir sind jetzt in dem, was der Mensch eigentlich immer wollte, in der direkten Gegenwart Gottes, des Vaters und seines Sohnes Jesus Christus. Schätzt den Normalzustand. Das heißt, Sonne und Mond geistlich gesehen brauchen wir nicht mehr. Es gibt hier keine Erlösung. Es wird keine Sünde geben. In Jerusalem wird kein Gläubiger sündigen. Wollen wir niemanden von Sünde überführen. Es wird eine ungetrübte Gegenwart sein von Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Und wir erlöste Geschöpfe sind hier und werden mit ihm leben. Man kann es nicht beschreiben. Die Bibel beschreibt es auch nur mager, weil wir es nicht verstehen können. Also hier sagt die Bibel praktisch, Sonne und Mond brauchst du nicht mehr. Du brauchst kein Gesetz, du brauchst keine Erlösung. Jetzt ist praktisch der alte Zustand, der besser ist wie der Adams, weil er nämlich der Dauerzustand ist, wiederhergestellt. Wir sind in der direkten Gegenwart Gottes, des Vaters und seines Sohnes, Jesus Christus. Da ist nichts mehr. Wir werden, das ist jetzt eine gute Frage, werden wir beten, wir werden reden, wir werden in direkter Gegenwart sein. Da ist dann eine direkte Gemeinschaft möglich, wie sie heute nicht möglich ist. Und das ist der Zustand. Ich möchte aber jetzt nochmals vor dieser Abgrenzung möchte ich doch etwas betonen, und zwar, weil auch in unseren Reihen immer wieder Gläubige aufsteht, die einfach die Finger vom mosaischen Gesetz nicht lassen können. Das ist der Grund, warum ich hier kurz einen kleinen Umweg machen möchte über das mosaische Gesetz. Römer 10, Vers 4 sagt, Christus ist das Ende. Da steht im griechischen Telos, das heißt Ende oder Ziel, beides. Je nach Kontext. Es kann das Ziel, also das Endziel sein oder aber das Ende. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Das heißt, jeder, der glaubt und die Gerechtigkeit Gottes, die in Christus Jesus ist, erlebt, Vergebung der Sünde empfängt, für den ist das Gesetz vorbei. Und das steht in Römer 7, Vers 4 ganz krass. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Die Bibel beschreibt praktisch und sagt, in der Sekunde, wie ich in den Leib Christi hineingefügt wurde, Kolosser 1,13, versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, 1. Korinther 12,13, getauft mit dem Heiligen Geist, also Wiedergeburt. In der Sekunde, wie das passiert ist, bin ich praktisch dem Gesetz gestorben. Ich bin tot fürs Gesetz. Es ist dumm auch, ich möchte es einfach so krass sagen, es ist nicht nur falsch, sondern es ist gemeingefährlich. Sogar, weil Paulus im Galater Brief Kapitel 5 beschreibt, dass Menschen verloren gehen können, wenn sie sich aufs Gesetz berufen. Ich möchte nochmals betonen, es gibt keinerlei Handhabe, auch die Lehre ist völlig falsch, dass wir jetzt, nachdem wir den Heiligen Geist empfangen hätten, letztendlich durch die Kraft des Heiligen Geistes das mosaische Gesetz halten könnten. Das ist völliger Unsinn. Man könnte mal gerne das durchexerzieren. Ich möchte mal gerade die Gläubigen, die das lehren, möchte ich mal hierher setzen. Da werde ich Ihnen ungefähr 10 Fragen stellen. Da werden Sie schamrot werden. Ich werde nämlich genau fragen, das mosaische Gesetz hat eine brutale Summe. Und man kann die Leute hier fragen und kann wirklich sagen, tust du das? Und da wird man sehr schnell sehen, dass das absolut unsinnig ist, dass sie nämlich das mosaische Gesetz bei weitem nicht halten, sondern das ist oft das, wie der Knechte herrschen über uns. Sie sind selber gebunden und möchten drum das mosaische Gesetz wieder bringen. Ich möchte nochmal sagen, das mosaische Gesetz ist vorbei. Für den Gläubiger erledigt. Wir haben nichts mehr mit zu tun. 1. Timotheus 1, 8. Wir wissen, dass das Gesetz gut ist, wenn es gesetzmäßig angewendet und man berücksichtigt, dass einem Gerechten kein Gesetz auferlegt ist, sondern gesetzlose, rebellischen, gottlosen Sünder und so weiter. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, das Gesetz gilt für einen Erlöster nicht mehr, und zwar das mosaische Gesetz. Es gilt für die Sünder, um sie von der Sünde zu überführen, um sie zu verurteilen, aber nicht für den Gläubiger. Er ist tot fürs Gesetz, er hat mit dem nichts mehr zu tun. Und zwar Hebräer 7, Vers 12 bringt es auch nochmal deutlich zum Ausdruck, und zwar hier sagt die Bibel etwas ganz, ganz Entscheidendes. Denn wenn das Priestertum verändert wird, Und jeder, der die Bibel kennt, weiß, dass wir nicht mehr das aaronitische Priestertum haben, das Priestertum, das von Aaron herkommt, sondern wir haben das Priestertum nach der Weise Melchisedeks. Und der Melchisedek brachte Wein und Brot, die Bilder für die vollkommene Erlösung. Also, wenn das Priestertum verändert wird, und es ist verändert, muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Das heißt, das mosaische Gesetz ist tot. Wir haben ein neues Gesetz. Das Gesetz hat sich geändert. Wir haben das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Die vollkommene Erlösung. Was völlig anderes. Wir haben ein neues Gesetz. Wir haben eine neue hohe Priester. Wer es nachlesen wollte, ihr kennt ja die Stelle alle, Hebräer 9, Vers 11. In dem Moment, wie der Herr Jesus ins himmlische Heiligtum einging mit seinem kostbaren und teuren Blut, also laut Hebräer 10, Vers 19, durch das Zerreißen des Vorhangs praktisch das Heiligtum zu einem gemacht hat, jetzt ist der Eingang des Heiligtums in die Gegenwart Gottes des Vaters da. Und das ist der Grund, warum der Herr Jesus letztendlich auch dieses Zitat, diesen Ausruf gebracht hat. Es ist vollbracht. Und was das heißt, steht Hebräer 1, Vers 3. Was heißt, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selber vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Das heißt, er hat sich gesetzt und hohe Priester, wo er sich setzt, das gibt es nicht. Er hat nichts mehr zu tun, das ist alles vollbracht. Er setzt sich. Er vertritt jetzt die Heilige vor Gott Tag und Nacht, aber nicht mehr, indem er Priesterdienst tut, das hat er ein für alle Mal getan, sondern er vertritt sie jetzt als Rechtsanwalt, als Paraklet, als Fürsprecher, als Tröster. Offenbarung 12, Vers 10, dort sieht man es und folgende. Das heißt einfach, mir ist das ganz wichtig, das mosaische Gesetz wird im Himmel erledigt sein, kein Thema. Die Erlösung ist im Himmel erledigt, kein Thema. Und immer der Bogen zu heute, es ist ja wichtig, was bedeutet es heute? Heute, wo wir auf den Himmel warten, wo wir auf die Erlösung, auf die Entrückung, auf die Wiederkunft Jesu Christi warten, ist etwas klar. Für uns Gläubige ist bereits als, ich sag's einmal, Vorgriff das mosaische Gesetz erledigt. Der Mond gilt für uns heute schon nicht mehr. Aber was für uns gilt, ist die Sonne der Gerechtigkeit, die Erlösung. Wir leben in der Erlösung, aber das Gesetz selber ist erledigt. Möchte ich betonen. Und im Himmel wird es erst recht erledigt sein. Gut, aber auf was ich jetzt heute Abend zielen möchte, wenn man hier den Himmel anguckt, also Sonne und Mond sind weg, körperlich, es gibt keine Lichtquelle mehr, die aus der Natur kommt, sondern die alleinige Quelle des Lichtes, letztendlich sagt die Bibel, ist das Lamm. Durch der Jesus kommt das Licht, kommt die Erleuchtung. Und gleichzeitig wird in dieser Stadt etwas sein, und zwar die Herrlichkeit Gottes wird sie erleuchten. Und das ist jetzt etwas, was mir ganz wichtig ist. Dieses Wort Herrlichkeit, das heißt Doxa, das ist allerdings kein so spezifisches, frommes Wort, sondern das ist ein relativ breit gefächertes Wort. Das hat sehr viel mit Meinung zu tun, mit Ansicht, mit Vorstellung, mit Erwartung, mit Vermutung. Also in der ersten Bedeutung ist das zuerst einmal ein ganz normales Wort, wo man denkt, was denke ich über einen anderen, so ungefähr in der Weise. Erst in der letzten Bedeutung bedeutet es das, was hier im Griechischen vom Kontext her gemeint ist, Herrlichkeit, Majestät, Glanz und Ehre. Und hier ist noch eine Besonderheit, ich habe die Stelle wieder aufgelistet, dass ihr sie nachstudieren könnt. Und zwar sehr oft in der Doxologie, Doxa, das griechische Wort Herrlichkeit und Doxologie nennt man die Anbetung. Das heißt, sehr oft in der Bibel, in der Anbetung, steht oft, dass Gott Ehre bekommt. Dort steht in der Regel meistens das Wort Doxa. Das heißt, sehr oft, wo Ehre steht, steht in Wirklichkeit Doxa. Es wird auch benutzt, um Gott anzubeten. Also dann nennt man diese Form der Ehre. Beides ist vom Übersetzer her erlaubt. Beides möglich. Gut. Aber wenn wir jetzt einmal angucken, dann möchte vor allem die Person Jesu und dann uns Gläubige angucken bezüglich dieser Herrlichkeit. Also wir werden im Himmel einfach in dieser Herrlichkeit sein. Aber was ist heute mit der Herrlichkeit? Wisst ihr, mir geht es um das, wo es geheißen hat, die Gläubigen sind Kopfhänger. Das Evangelium ist etwas, wo man letztendlich den Kopf einziehen muss und dieser Welt nicht bestehen kann. Was völliger Unsinn ist. Johannes 17, Vers 5 beginnt es, und da sagt der Herr Jesus, und jetzt müssen wir immer sehen, das Wort Herrlichkeit.
Also im Himmel wird strahlende Herrlichkeit sein, bleibende Herrlichkeit sein. Jetzt sagt die Bibel. Und zwar der Herr Jesus redet jetzt seinen Vater an. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jetzt kommen wir zur ungeheuren Tatsache. Am Schluss ist Gott der Vater, sein Sohn Jesus Christus, die Gemeinde und die Herrlichkeit beieinander. Aber es gab einen Zustand vor den Ewigkeiten, in der Präexistenz Jesu Christi, als der Herr Jesus beim Vater war. Und er sagt hier ausdrücklich, damals war die Herrlichkeit schon da. Und der Herr Jesus hat ja eine auserwählte Herrlichkeit. Und er sagt zu Deutsch, verherrliche mich wieder mit dieser Herrlichkeit. Das heißt, es kommt vom Anfang von der Herrlichkeit zu der Endherrlichkeit. Und der Unterschied ist ganz entscheidend. Jetzt ist noch jemand dabei, am Schluss nämlich wir, die Gläubigen. Aber es gab mal eine Herrlichkeit, die praktisch am Anfang war. Als da Jesus beim Vater war, dann war Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit beginnt, die wir im Himmel haben werden, hat begonnen vor den Ewigkeiten, bevor es letztendlich überhaupt Zeitabschnitte, bevor es überhaupt der Menschheit, bevor es überhaupt irgendetwas gab. Schon vorher, bevor überhaupt Zeit war, war letztendlich Herrlichkeit. Und zwar, die Herrlichkeit ist wieder interessant, die Herrlichkeit war dort, wo der Sohn Gottes war. Wir werden jetzt auf etwas stoßen. Wir werden immer wieder auf die Herrlichkeit stoßen, dort, wo der Sohn Gottes ist. Das ist ganz einfach. Wo im Leben eines Gläubigen der Sohn Gottes dominant ist, wo der Sohn Gottes alles beherrscht, wo die Freiheit des Evangeliums ist, dort ist Herrlichkeit. Wo Gemeinde die Herrlichkeit Jesu Christi begreift, die Erlösung durch Jesu Blut, sie auslebt, dort ist Herrlichkeit. Und wo das nicht ist, da ist das Gegenteil. Dort ist vertrocknetes Wesen. Dort ist Strohgedresche. Und dort passiert nichts. Und dort ist auch so, dass letztendlich die Leute mit ich sag's einmal, toten Wahrheiten totgeprügelt werden. Habe ich auf Mug erlebt. Aber es ist Herrlichkeit. Wisst ihr, ich möchte nochmals betonen, ich habe schon oft betont, ich möchte es nochmals sagen. Herrlichkeit und Wahrheit und Wirke des Heiligen Geistes bedeuten nicht, dass ich einen Satz von mir gebe, der stimmt. Dass man nur Wahrheit redet. Die Magdin Philippi, die vom Dämon besessen war, die hat gepredigt, ist dieses, hat gesagt, dieses sind Diener Gottes, die euch den Weg der Wahrheit verkündigen. Es hat absolut gestimmt. Aber es war ein Dämon. Ich möchte es betonen. Nur Wahrheit weiterzugeben hat überhaupt keine Aussagekraft, wer die Quelle ist. Der Teufel benutzt manchmal auch Wahrheit, wenn es für seine Zwecke dient, sondern muss hier nüchtern sehen, wo wahres Evangelium ist, wo wahre Vollmacht ist, wo wahres Wesen Gottes ist, da muss Herrlichkeit sein. Die muss da sein. Absolut zwingend. Weil dort, wo der Herr Jesus sich offenbart, ist Herrlichkeit. Wird es gleich sehen. Hebräer 9,5. Jetzt geht sie zurück. Also in der Ewigkeit, vor den Ewigkeiten, in der Präexistenz Jesu, waren letztendlich Zustände, die man mit Herrlichkeit beschreiben kann. Die war hier. Hebräer 9, Vers 5. Oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Ich habe es auf der letzten Seite nochmal als so ein kleiner Nachspann. Der Sühnedeckel ist der Hilasterion, das heißt es griechisch. Und dieses Wort Hilasterion ist letztendlich in Römer 3, Vers 25 gebraucht. Also auf der Stiftshütte war eine Goldplatte von zwei Engeln überschattet und auf diese Goldplatte hat der Hohepriester das Blut gesprengt. Und in dem Moment, wo das Blut drauf war, sagt die Bibel in 3. Mose 16, Vers 2, setzt sich die Wolke der Herrlichkeit Gottes auf diesen Sühnedeckel, auf das Blut. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist immer dort, wo Jesus ist und sein Blut. Und die Schrift benutzt jetzt in Römer 3, 25, wo sie Jesus Christus das Sühnemittel nennt. Die Versöhnung benutzt sie dasselbe Wort. Da sagt sie praktisch, das hat nur niemand, Luther hat es gewagt, da zieht der Hut, der hat den Mut gehabt. Der hat praktisch übersetzt, er ist der Gnadenstuhl. Und er hat genauso im Alten Testament Gnadenstuhl übersetzt. Ihr werdet seine Fußnote in der ausführlichen, in der Studioausgabe anzeigen. Aber etwas ist klar. Der Herr Jesus selber ist im himmlischen Heiligtum der Sühnedeckel. der Gnadenstuhl. Und jetzt sagt die Bibel im Alten Testament, dort, wo der Sündendeckel ist, offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Dort, wo Jesus ist, neutestamentlich, offenbart sich immer die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, im Alten Testament war die Herrlichkeit Gottes in der Stiftshütte, vom Sündendeckel. Aber jetzt merken wir schon etwas. Vor den Ewigkeiten, also ich muss mich ausdrücklich betonen, in der Präexistenz Jesu war Herrlichkeit, dort war Jesus. Auf dem Sühnedeckel ist Herrlichkeit, der Römerbrief sagt, Jesus selber ist der Sühnedeckel. Also ist die Herrlichkeit wieder dort, wo Jesus ist. 1. Petrus 1, Vers 11. Wir reden sehr viel über die Leiden Jesu. Das ist auch beim Brotbrechen nicht falsch, aber die Bibel redet ein gleich bisschen anders. Sie sagt hier, sie haben nachgeforscht, nämlich die Propheten, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Jetzt haben wir ungeheure Lehraussage von der Bibel. Wir haben einmal die Aussage, dass der Geist Jesu Christi schon in den Propheten war, nicht der Geist der Sohnschaft. Weil die Erlösung war noch nicht vollzogen. Aber der Geist des Sohnes war schon da, im Sinne von, letztendlich der Geist Jesu Christi, der war in den Propheten. Er war ja nur im König, Priester und Prophet, im Rest war er nicht. Arbeiter in der Stiftshütte, Bezalel, hat zu dieser Sondergruppe gehört. Aber jetzt sagt die Bibel hier etwas Ungeheures und sagt, dieser Geist hat bereits den Propheten die Inspiration und die Sicht gegeben, dass Christus zwei Dinge erleben würde. Und zwar, er sagt ganz klar, diese Leiden, das ist furchtbare Leiden, Psalm 22, Psalm 69, Jesaja 53, Jesaja 52, ab 15. Das heißt, diese ganz gewaltige Prophetie über das Leiden Jesu, aber gleichzeitig sagt er, und die darauf folgenden Herrlichkeiten. Und da haben wir vor allem schattenbildlich, in einer ungeheuren Weise, die man kaum fassen kann, Hesekiel. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, Christus hat zwei absolute Bereiche, die er hervorbringen wird. Einmal das Leiden und danach die Herrlichkeiten, steht in der Mehrzahl. Also nicht nur Herrlichkeit, sondern Herrlichkeiten. Und jetzt sehen wir, im Himmel ist Christus Herrlichkeit. In der Stiftshütte ist Christus Herrlichkeit. Johannes 1,14, als der Herr Jesus dann kommt, also ich möchte nochmal betonen, die Urerscheinungsform Jesu, präexistent bei Gott, dem Vater, Herrlichkeit. Die schattenbildliche Erscheinungsform, wo er sich geoffenbart hat, im Alten Bund, unter anderem als der Sühnedeckel, Herrlichkeit. Die nächste Erscheinungsform, wo sich der Herr Jesus geoffenbart hat, ist seine Menschwerdung, seine Fleischwerdung. Und jetzt werden wir sehen, dass sich da nichts geändert hat. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt geht, Geschwister, und da sitzt oft bei uns der Fehlgedanke. Jetzt geht jetzt endlich der Johannes, der Lieblingsjünger, nicht hin und sagt unter der Inspiration des Heiligen Geistes, wir haben seine fantastische Lehre gehört. Wir haben seine großartige Wunder gesehen. So, er sagt was ganz Einfaches. Er sagt eiskalt, wir haben die Herrlichkeit gesehen. Und sie musste die Herrlichkeit sehen. Wenn immer die Wolke der Herrlichkeit Gottes, die Shechina, ich sag's jetzt mal, im Alten Testament war es die Wolke und Feuersäule, wenn die Herrlichkeit Gottes sich immer dort offenbart, wo Christus ist, dann muss der Weg, diese 3 oder 3,5 Jahre, wo die Jünger mit dem Herr Jesus gegangen sind, Herrlichkeit gewesen sein. Und genau das ist hängen geblieben. Er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Da war Herrlichkeit. Wenn ich jetzt einmal einfach schon auf 3 Bibelstellen Bremse reintun und einfach frage, wenn du persönlich die Bibel liest, wenn du persönlich betest, wenn du mit Gott umgehst, wenn du mit dem Herr Jesus Gemeinschaft hast, einfach eine ganz, ganz primitive Frage. Wo ist die Herrlichkeit? Wo ist sie? Ihr begreift, da ist irgendwas, wo der Teufel Störfeuer sendet. Der Teufel versucht uns, diese Herrlichkeit kaputt zu machen. Und das Ziel heute Abend, ich hätte da jetzt nur den Himmel behandeln können. Bloß hätten wir nichts davor gehabt für heute. Mir ist ganz wichtig, dass wir begreifen, was muss ich tun, dass die Herrlichkeit heute da ist. Und man sieht hier immer etwas eindeutig. Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Sie war zu seiner Fleischwerdung da. Hebräer 1, 3, nochmals die Bibelstelle, die ist sehr wichtig, die ja der Lösung ihre fantastische Weise zusammenfasst. Und hier diverse Einblicke gibt, aber vor allem einen, wo es heißt, dieser ist der Ausstrahlung, ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Bei Ausdruck steht Charakter. Aber er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes des Vaters. Das heißt, die absolute göttliche Ausstrahlung ist beim Herr Jesus. Er ist die Ausstrahlung Gottes des Vaters. Diese Ausstrahlung war in der Ewigkeit, diese Ausstrahlung war in der Stiftshütte, diese Ausstrahlung war beim Herr Jesus, als er als Mensch gelebt hat. Und Hebräer 2, Vers 9 geht noch weiter und sagt, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger gewesen ist als die Engel, wegen des Todesleidens, mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja durch Gottes Gnade für alle den Tod schmecken. Und jetzt geht die Bibel hin und das ist für uns nicht mehr fassbar. Das merkst du, wie die Gläubigen auch beten, wie sie mit dem umgehen. Die Bibel sagt, der Tod Jesu am Kreuz vor Golgatha war absolute Herrlichkeit. Es war nicht nur Herrlichkeit, als er gelebt hat, sondern als er dort am Kreuz diesen furchtbaren, Todeskampf gekämpft hat. Und die Bibel lehrt eindeutig, dass er so zerschlagen war von dieser Peitschung. Wenn er mal eine Peitsche anguckt, der römische, das waren letztendlich Lederriemen, wo Knochen reingeflochten wurden. Wenn man dich mit dem ausgepeitscht hat, dass nur die Fetzen runterkommt. Und die Kreuzigung war bösartig brutal. Und die Bibel sagt ganz klar, er sah nicht mehr aus wie ein Mensch. Man konnte nicht mehr sehen, dass er ein Mensch war. Und das kam natürlich auch daher, da die Strafe für alle Sünde, und Sünde verzerrt ja den Menschen, raubt ihm letztendlich auch das, was Gott ihm geben wollte, als Mensch. Weil er die ganze Sünde der Welt getragen hat, war die Strafe so furchtbar, dass er sein Aussehen sich so verändert hat. Und jetzt geht die Bibel hin und sagt, und trotzdem war die Herrlichkeit da. Als er am Kreuz von Golgatha war, die Herrlichkeit. Jetzt kommt die Frage, wenn du Bibel liest, und du liest die Bibel und du liest die Kreuzigungsszene, was siehst du? Siehst du die Herrlichkeit, die dahinter ist? Ihr müsst mal ganz langsam Psalm 22 lesen, Psalm 69 und Jesaja 53. Jesaja 53 sagt die körperlichen Leuten. Psalm 22 zeigt die seelischen Leuten und Psalm 69 zeigt die geistlichen Leiden. Und dann siehst du plötzlich etwas. Dann siehst du, wie er angegriffen wurde. Wie letztendlich der ganze Dreck der Sünde, wie er sagt, Stiere, Baseln umringen mich. Das heißt, mit ihrem Dreck der Teufel, Hunde, es war für die Juden absolut ein unreines Tier, wie wir die ganze Unreinheit alles kennenlernen. Aber wenn du mal begreifst, durch das, was er getan hat, bin ich frei, dann begreifst du, was Herrlichkeit heißt. Er hat es getan, und für mich bedeutet es absolute Freiheit. Es war ein Stück dieser Herrlichkeit. Und die Bibel geht weiter und sagt, auch beim nächsten Schritt, Römer 6, Vers 4, dort heißt es, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie, gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jetzt geht die Bibel wieder hin und sagt, die Auferstehung war ein Akt der Herrlichkeit. Das begreift man wieder, weil die Wachen sind zusammengebrochen. Das war Herrlichkeit. Aber das Kreuz war genauso Herrlichkeit. Das irdische Leben Jesu war Herrlichkeit. Das Alte Testament ist Herrlichkeit. Und letztendlich die Präexistenz war Herrlichkeit. Überall, wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Ich kann es am Schluss erst fragen. Ich kann es auch vorab fragen. Wenn der Herr Jesus in deinem Herzen wohnt und dich beherrscht und du bist tatsächlich ein wahrer Nachfolger Jesu Christi, ich packe mich an der eigenen Nase, dann muss mein Leben Herrlichkeit sein. Versteht? Dann muss was von dieser Herrlichkeit spürbar sein. Da muss was da sein. 1. Timotheus 3, 16. Anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen, vor den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Jetzt haben wir schon wieder eine Tatsache. Jetzt müssen wir das auch mal einfach angucken. Wir haben jetzt die Tatsache, die Herrlichkeit Jesu war Präexistenz, also in der Ewigkeit. Die Herrlichkeit war in der Stiftshütte, im Alten Bund. Die Herrlichkeit war in der Person Jesu, in seinem Fleisch. Die Herrlichkeit war am Kreuz in seinem Tod. Die Herrlichkeit war bei seiner Auferstehung. Und die Bibel sagt, die Herrlichkeit war bei seiner Himmelfahrt. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Bereich dieses Lebens, das nicht vollständig von der Herrlichkeit durchdrungen war. Jetzt sagt die Bibel einmal, da betet ein alttestamentlicher Prophet, Jesaja, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Manchmal muss uns Gott Erleuchtung geben durch den Heiligen Geist, dass wir diese Herrlichkeit sehen in der ganzen Heiligen Schrift. Und wenn ein Mensch beginnt, das zu sehen, und er fängt da die Bibel zu lesen, und Gott kann ihm die Herrlichkeit offenbaren, dann kannst du nicht mehr aufhören. Das ist ein Problem. Weil in dem Moment hast du eine Quelle der Freude, die alles andere überragt und überstrahlt. Jetzt verstehen wir, warum die Gläubigen früher bereit waren, lieber in den Tod zu gehen, als ihre Bibel herzugeben. Versteht man das? Dass früher waren sie bereit, ins Martyrium zu gehen, weil sie die Herrlichkeit Gottes in diesem Buch gefunden hatte. Jetzt geht die Bibel hin und sagt, 2. Timotheus 2, Vers 10. Darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Jetzt redet er von der Errettung mit ewiger Herrlichkeit. Aber ich möchte einfach etwas betonen. In dem Moment, wie ein Mensch sich bekehrt, wie er zum Glauben kommt, beginnt diese Herrlichkeit. Ich bin immer erschüttert gewesen. Ich habe Szenen erlebt, wo alte Gläubige frisch bekehrte sahen. Ich war da teilweise selber dabei. Ich war sogar teilweise einmal der Betroffene. Auf jeden Fall, die Gläubige damals, die hatten Anfechtung. Es war frisch bekehrte. Die hatten Anfechtung. Die kamen sich elend vor. Die hatten zu kämpfen. Und dann kamen die alten Gläubige und haben die Frische gesehen. Die frische Gläubige. Ich kann mir eine alte Schwester erinnern, sehe ich, wie heute sagt, ach, guck her, die Gläubigen, wie die aussehen, die frisch Bekehrten. Guck mal, wie sie strahlen. Könnt ihr das richtig merken? Der Frau ist das Herz aufgegangen, als die frische Gläubige gesehen hat. Wenn du die kleine frisch bekehrte Gläubige gesehen hast, die hat sich gar nicht so gefühlt. Aber die hat etwas gesehen. Die hat ein Stück dieser Herrlichkeit gesehen. Das hat mich tief beeindruckt. Ich habe es nie mehr vergessen. Als eine Kollegin sich von mir bekehrt hat, ich hatte zwei Kollegen, die sich bekehren sollten. Die eine sollte sich immer noch, das ist bis heute nicht. Und wir waren alle der Meinung, die erste muss sich bekehren. Und wir haben immer wieder diskutiert, wer wird sich zuerst bekehren. Wir waren alle einig, die erste. Die zweite hat sich bekehrt. Gott macht das immer anders. Und die erste hat sich nicht bekehrt, bis heute. Wir hatten nur eine dritte, die hat sich auch bis jetzt nicht bekehrt. Aber alle drei waren absolut erweckt. Und dann ist was passiert. Wo die zweite kam, hat er natürlich sofort eine andere zwei erweckt, erzählt, dass er sich bekehrt hat. Und dann ist was passiert. Die erste hat geschrien durch die Bank, dass es fast peinlich war. Diese Augen, was ist passiert? Und die dritte, die hat nur noch geheult. Ihr wisst, was ich meine. Man sieht Herrlichkeit. Wenn ein Mensch wirklich zum Glauben kommt, wirklich durchbricht, das ist ein Stück Herrlichkeit. Wenn die Gläubigen zu mir kommen und sagen, oh du, der und der hat sich bekehrt, dann sind manche manchmal fast beleidigt mit mir, weil ich da nicht juble. Ich sage immer, du, wenn die Bekehrung echt ist, musst nur welchen warten, dann wirst du es sehen. Ist nur eine Frage der Zeit, dann kommt die Herrlichkeit. Dann wirst du sehen, was echt ist und nicht echt ist. Und da muss man manchmal seine Freude zügeln und einfach sagen, warte nur welchen, es kommt. Aber wenn wirklich ein Gläubiger da ist, dann wirst du die Herrlichkeit sehen. Und was jetzt ganz wichtig ist, wenn ich jetzt heute im Jahre 2003 von einem schlimmen Arbeitstag heimkomme und mir überlege, und du würdest jetzt philosophische Überlegungen über das Leben anstellen, dann würdest du wahrscheinlich irgendeinen Unsinn zu Papier bringen. Weil da käme nichts Schlechtes dabei raus. Aber wenn ich jetzt 2. Korinther 4 lese, ab Vers 4 im B-Teil, da sehe ich was Ungeheures. Und das ist das, was das Leben des Gläubigen verwandelt. Das ist das, was das Leben des Gläubigen so gestaltet, dass er das alles ertragen kann und dass er letztendlich vorwärts gehen kann. Dort steht nämlich, so dass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, uns selber aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das haben wir ungeheure Aussage. Wir finden die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Je mehr ein Mensch das Angesicht Jesu sucht, je mehr wird diese Herrlichkeit durchbrechen. Wenn heute jemand letztendlich Herrlichkeit will und sagt, wenn Jesus die Herrlichkeit hatte in der Ewigkeit, in der Stiftshütte, zu Lebzeiten, beim Tod, bei der Auferstehung, bei der Himmelfahrt, wenn hier letztendlich überall Herrlichkeit ist, bei der Bekehrung, überall, und ich will heute Herrlichkeit, dann ist ein ganz einfacher Weg. Die Bibel sagt hier, im Angesicht Jesu Christi. Du wirst die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu finden. Sobald man zum Jesus geht, das Herz erhebt und ihm begegnet, kommt die Herrlichkeit. Wisst ihr, da kann man sich danach überlegen, was ein Glaube wert ist. Da kannst du genau untersuchen, ob es hier ein Kopfglaube ist. Bloß für wahr halten oder ob eine Begegnung mit einem Auferstandenen wirklich passiert, ob die Herrlichkeit da ist. 1. Petrus 4, Vers 13. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Schon interessant, die Gläubigen haben das Gleiche. Sie gehören ja zu seinem Leben. Sie haben auch die Leiden und sie haben die Herrlichkeit. Jetzt sagt er hier, es kann aber passieren, sagt Petrus ausdrücklich, dass du die Herrlichkeit erst, sagen wir, in einem Zustand, wo du sie vollkommen befreit genießen kannst, wo du frei bist, erst sehr kannst, wenn es soweit ist, nämlich in der Ewigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr Wilhelm Busch die Geschichte gelesen habt, als der Wilhelm Busch im Gefängnis war. Er war im Gefängnis, hat sie beschrieben, er sagte, erzähle der Gestapo. Er sagt, du kannst 3 Schritte vorgehen, 3 Schritte zurück, links und rechts, höchstens einen halben Schritt. Und er sagte, als er da reingekommen ist, ist er zuerst schon mal zusammengebrochen. Innerlich. Er sagt, furchtbar. Er war ein umtriebiger Mensch. Und dann sagt er, und dann ist Folgendes passiert. Denn zuerst hat Gott mit ihm geredet in dieser Zelle. Es ist vollkommen logisch, was Gott mit ihm geredet hat. Gott hat mit ihm geredet über die Sünde. Der Heilige Geist hat ihm die Sünde ins Gedächtnis gebracht. Er hat Buße getan. Er hat sich reinigen lassen durch Jesu Blut. Und dann hat er erzählt, wie er vorgeht, wie er betet, wie er sich Gott hingibt in dieser Zelle. Dann hat er gesagt, es war wie im Tempel in Jerusalem. Er sagt, meine Zelle war erfüllt mit der Herrlichkeit Gottes, dass ich es kaum ausgehalten habe. Als seine Frau kam und sagt, Wilhelm, du bist so arm dran. Hat er gesagt, red keinen Unsinn. Hat er gesagt, ich bin am Ort, wo die Herrlichkeit Gottes ist. Ihr wollt etwas. Die Herrlichkeit ist da im Angesicht Jesu Christi. Müsst ihr bloß begegnen, müsst ihr bloß suchen. Im Himmel wird es unser Normalzustand sein, ist aber heute schon da. 2. Petrus 1, 3. Dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verdorben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Jetzt geht die Bibel her und sagt, die Berufung, dieses Paket der Erlösung hat mit Tugend und mit Herrlichkeit zu tun. Guck, Geschwister, kümmert, was ihre Berufung ist. Sie haben nie ernstlich vor Gott geklärt, was Gott für eine Berufung für sie hat. Und die Bibel sagt doch, die Berufung ist ein Stück dieser Herrlichkeit. Wenn ein Gläubiger wirklich seine Berufung antritt, wie Gott sie ihm gegeben hat, dann wird es Herrlichkeit sein. Es gibt nichts Herrlicheres, wenn jemand wirklich berufen ist und seine Berufung auslebt. Ist da dann Wirkung da? Das ist ungeheuer. Ich habe, ich sage es mal vorsichtig, viele Leute schon Predigen hören. Ich habe mal einen wirklich vor Gott begnadigter und berufener Mann gehört, der Berufung als Hirte hatte. Habe ich sehr selten gefunden. Und dieser Mann hat vor Gott absolut hingegeben gelebt. Und wenn du sowas hörst, dann merkst du plötzlich, das ist die Herrlichkeit. Da war die Herrlichkeit da. Das sind ja die Versammlungen, wo du sagst, Mensch, warum ist jetzt schon aus? Wenn die Versammlung im Fleisch läuft, das merkst du relativ einfach, dann geht immer der Blick so. Guckt jeder auf die Uhr. Ist aber die Herrlichkeit da, guckt keiner auf die Uhr, weil dann ist, da ist was da, was du nicht erklären kannst. Das heißt, unsere Erlösung ist Herrlichkeit, aber auch unsere Berufung ist Herrlichkeit. Philipper 3, Vers 21. Dort sagt Schrift, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Das heißt, jetzt müssen wir etwas mal ganz nüchtern sehen. Wir werden den gleichen Herrlichkeitsleib im Neuen Jerusalem haben, wie der Herr Jesus hat. Wir haben hier schon die Herrlichkeit. Nur, was keine Herrlichkeit ist in der jetzigen Zeit, ist unser Leib. Aber unser elender Leib wird verwandelt sein in solche Herrlichkeit. Wir werden den gleichen Auferstehungsleib mit der gleichen Herrlichkeit haben wie der Herr Jesus. Das ist ungeheuer. Aber gell, dass wir uns nicht falsch verstehen. Viele Lehrer, die uns sagen, wir werden genauso sein wie Jesus. Es wird immer ein Unterschied sein. Wir sind nur begnadigte Sünder, die verwandelt sind. Der ist der Sohn Gottes, der keine Sünde hatte. Da wird immer ein riesen Unterschied sein. Aber trotzdem sagt die Bibel, werden wir ein Herrlichkeitsleib, jetzt sage ich mal, wie er haben, wahrscheinlich ähnlich. Und dieser Herrlichkeitsleib wird so sein, dass er Herrlichkeit sein wird ohne Ende. Und dort im Neuen Jerusalem, da hat jeder von uns diesen Herrlichkeitsleib. Da gibt es keine Krankheit, da gibt es keine Not, da gibt es kein Elend, da gibt es keine Sünde, da gibt es keine Erfechtung, kein Spiegel vor allem. Gibt es alles, brauchst du alle nicht mehr. Ist doch tröstlich, oder? Matthäus 16, Vers 27. Wenn der Sohn des Menschen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln kommen und so weiter. Das heißt, der Herr Jesus wird laut Apostelgeschichte 1, Vers 11 in der gleichen Weise wiederkommen, wie er gegangen ist. So wie er auf dem Ölberg in den Himmel gefahren ist, wird er wiederkommen. Es wird beschrieben in Zacharia 14, in den ersten 5 Verse, wenn er genau auf den Ölberg wiederkommt. Er wird in der gleichen Weise wiederkommen. Matthäus 24, Vers 30 beschreibt die Wiederkunft. Matthäus 25, 31. Jetzt sagt die Bibel, und das ist von letzter Bedeutung, sie sagt, es wird Herrlichkeit sein. Ist logisch. Dort, wo der Herr Jesus ist, ist Herrlichkeit. Wenn er geoffenbart wird, wird die Erde betreten, dann ist die Herrlichkeit wieder da. Wenn er dein Herz betritt und du ihm Raum gibst in deinem Herz, ist die Herrlichkeit da. Wir sehen, durch alle Stufen der Offenbarung Jesu Christi durch, bis in die Endstufe im Himmel, ist Herrlichkeit vor der Sohn Gottes, wo der Herr Jesus ist. Kolosser 1, 27. Jetzt sagt die Bibel, von irgendetwas muss man leben. Und die Gemeinde lebt vor etwas, wenn sie gesund ist. Da sagt Schrift, ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt sagt die Bibel, es gibt zwei Offenbarungen der Herrlichkeit. Einmal den Reichtum der ganzen Herrlichkeit. Der hat mit der Erlösung zu tun. Der hat mit der Berufung zu tun. Der hat mit der Gegenwart Jesu zu tun. Wenn ich mich hingebe, wenn ich in sein Angesicht schaue darauf geistlich, dass ich dann letztendlich diese Erlösung in der Tiefe erlebe und dass dann letztendlich die Herrlichkeit kommt. Und gleichzeitig sagt er, und die Hoffnung auf die endgültige Herrlichkeit. Wenn ich der Leib auch noch verwandelt ist, ich ein Auferstehungsleib in Herrlichkeit habe und dann in diesem Ort, den Ritz gesehen hat, für alle Zeit bin. Aber die Herrlichkeit ist schon da. Und das Einzige, dem die Herrlichkeit, oder der einzige Bereich, dem die Herrlichkeit heute verwehrt ist, ist der Leib. Das ist auch der Grund, warum der Paulus ruft, wer wird mich erlösen von diesem elenden Leib, von diesem Sündeleib? Das ist genau das Gleiche. Und sobald der Leib weg ist, sobald ich entrückt bin, sobald ich verwandelt bin, ist die Herrlichkeit da. Natürlich vorher gefiltert durch das Preisgericht Jesu Christi. 1. Korinther 2, 7 und folgende. So dass ihr keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe habt, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festmachen wird bis ans Ende, sodass ihr unverklagbar seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft mit seinem Sohne, unserem Herrn Jesus Christus. Und zwar, wenn man jetzt weiter liest, dann seht ihr, der Herr selber ist dieser Herr der Herrlichkeit, der letztendlich durch diese volle Erlösung, durch diese Offenbarung, letztendlich das alles gebracht hat. Und es geschieht durch die Gemeinschaft mit ihm. Sobald wir die Gemeinschaft mit ihm eintreten, passiert es, sind wir sofort im Zustand, ich sag's mal so, ich will jetzt nicht sagen Verklärung, ich möchte hier nichts Mystisches vor mir geben, ich bin in keiner Weise mystisch, sondern einfach, sobald die Gemeinschaft geschieht, dann passiert es. Römer 8, Vers 18. Amen. Ist der eine Verhauer? 2, 7, was habe ich geschrieben? Entschuldigung. Ihr guckt. Nee, ich gucke nachher nach. Das ist richtig. Gut, machen wir weiter. Römer 8, 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Und zwar hier um rette Tatsache. Er sagt hier, die Herrlichkeit, die dann am Schluss in diesem Tempel, in diesem Neuen Jerusalem sein wird, die der Normalzustand sein wird, die wird so gewaltig sein, dass alles, was ein Mensch hier praktisch erleiden und erdulden muss, was er durchleben muss, und er hat ja ein Stück dieser Herrlichkeit im Herzen, aber alles, was er körperlich, seelisch durchleiden muss, ist ein Klacks im Vergleich zu dem, was dann letztendlich bei ihm im Himmel passiert, was dann eine Herrlichkeit geschehen wird. Gut. Wenn dessen Gläubiger begreift, dann wird er völlig anders leben. Wenn er begreift, ich habe ein Stück dieser Herrlichkeit in mir, ich kann es jetzt erleben, es ist jetzt hier etwas da und ich kann dann vorwärts gehen, letztendlich. Und kann Gott dienen und am Schluss wird das mein Normalzustand sein. Und wenn man das so gewichtet, wie Gott es gewichtet, er sagt praktisch, die Herrlichkeit wird so brutal sein, so herrlich, dass das, was hier jetzt bei uns passiert, überhaupt keine Rolle spielt. Dann versteht man, warum die Märtyrer, warum Stephanus sich Steine geließ. Dann versteht man, er durfte ja einen Blick in die Ewigkeit werfen. Dann versteht man, warum die Gläubigen so vorgehen konnten. Und dann versteht man, warum sie letztendlich keine Angst mehr hatten. Warum sie auch bereit waren, jedes Martyrium zu erleiden. Wenn man sieht, wie sie gemartert wurden in der Offenbarung, wo es heißt, wo mein treuer Zeuge getötet wurde. Gell? Er wurde immer eiserner Stier verheizt bei lebendigem Leib, wenn man das alles sieht. Das ist so brutal. Aber es ist trotzdem, es war für die kein Thema. Sie war bereit, jeden Weg zu gehen. 2. Thessalonicher 2, Vers 14. Wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese Herrlichkeit Jesu soll nicht was Neutrales sein, das man immer nur theoretisch betrachtet, sondern die Bibel sagt, der Zustand, den Gott will, ist, dass der Gläubige diese Herrlichkeit erlangt. Das heißt, dass sie da ist. Sie soll da sein. Ich gehe, sie ist Angesicht Jesu Christi und die Herrlichkeit wird beginnen. Und dazu gehört ein Stück Erkenntnis. Epheser 1, Vers 17 und folgende heißt, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe, in der Vollerkenntnis seiner selbst, erleuchte die Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Das heißt, es ist in uns, die ist da. Jetzt sagt er, du brauchst Erleuchtung durch den Heiligen Geist, dass du es verstehst, was in dir ist, was diese Herrlichkeit bedeutet und wie sie sich offenbart. 2. Korinther 3 geht nochmals auf die Praxis ein und zeigt, wie der Herr Jesus diese Herrlichkeit, die im Himmel der Normalzustand ist, die vorher die ganze Zeit die selbe Person da war, in die Gemeinde hineinfließen lässt. Er sagt hier, wenn aber der Dienst des Todes durch in Stein gegrabene Buchstaben von solcher Herrlichkeit war, dass die Söhne Israels nicht in das Angesicht Mose schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Antlitzes, die doch vergänglich war. Das ist das Alte Testament. Er sagt, dort war die Herrlichkeit schon so, dass Mose letztendlich das Angesicht bedecken musste. Wie sollte denn nicht der Dienst des Geistes von weit größerer Herrlichkeit sein. Dann erklärt er und sagt, 9, denn wenn der Dienst der Verdammnis Herrlichkeit hatte, wie viel mehr wird der Dienst der Gerechtigkeit von Herrlichkeit überfließen? Ja, selbst das, was herrlich gemacht war, ist nicht herrlich im Vergleich zu diesem, das eine so überschwängliche Herrlichkeit hat. Jetzt sagt er nochmal was, denn wenn das, was weggetan wird, mit Herrlichkeit kam, wie viel mehr wird das, was bleibt, in Herrlichkeit bestehen? Das ist aber eigentlich eine ungeheure Aussage. Jetzt sagt er, die Herrlichkeit Jesu Christi ist der bleibende Normalzustand eines klarstehenden Gläubigen und ist der bleibende Normalzustand einer klarstehenden Gemeinde. Und sie sagt, und diese Herrlichkeit wird nicht spurenhaft vorhanden sein, sondern wenn das alles normal läuft, dann ist es überfließend da. Geschwister, ich könnte jetzt genügend Prediger, Theologen und Ähnliches bringen, die würden jetzt sagen, Karl Hermann, Schwärmerei, Perfektionismus, übertrieben, Ausgeburt seines perfektionistischen Charakters und so ähnlich. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe das nicht geschrieben, sondern das ist Gottes Wort. Ich habe es bloß zusammengesucht. Gottes Wort sagt glasklar, so ist es. Das hat mit Perfektionismus nichts zu tun, sondern die Herrlichkeit ist da. Und jetzt sage ich es mal anders. Ich höre in bibeltreuer Gemeinde relativ wenig von der Herrlichkeit. Man hat Gemeindegründungsprogramme. Man hat Programme zum Abwickeln von allem Möglichen, aber von der Herrlichkeit Gottes siehst du wenig. Und es gibt wirklich einen Zustand, wo man schreien müsste, wie im Alten Testament, Ikabod, die Herrlichkeit ist dahin. Alte Gemeinde Jesu. Aber der Normalzustand der Gläubigen ist Herrlichkeit. Offenbarung 15, Vers 8, die möchte ich bloß streifen. Dort sieht man wieder die Herrlichkeit im Tempel. Ich denke, es ist klar, dort, wo die Offenbarung Gottes ist, im Tempel in Jerusalem, 1. Könige 8, war die Herrlichkeit so gewaltig gegenwärtig, dass niemand ins Tempel reingehen konnte. Im Tempel im Himmel nach der Entrückung ist die Herrlichkeit so gewaltig, dass niemand mehr reingehen kann. Und jetzt kommt da aber etwas, das wieder uns ganz massiv betrifft. Wenn wir sehen, der Herr Jesus hatte Herrlichkeit vor Grundlegung der Welt, er hatte Herrlichkeit im Alten Testament, er hatte Herrlichkeit überall, wo er sich offenbart hat, er hatte Herrlichkeit zu Lebzeiten, er hatte Herrlichkeit beim Tod, Herrlichkeit bei der Auferstehung, Herrlichkeit bei der Himmelfahrt, Herrlichkeit im Himmel. Wir können in sein Angesicht sehen die Herrlichkeit Gottes, unser Dienst soll Herrlichkeit sein, die Gemeinde soll überfließen vor Herrlichkeit als Dauerzustand. Und jetzt erklärt die Bibel etwas. Und ich denke, da muss der Gläubige beginnen, sich langsam mit auseinanderzusetzen. Epheser 1, Vers 6. Und zwar, er redet hier, dass wir vorherbestimmt sind für Gott, dass etwas passieren soll. Nämlich zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ. Sind wir mal ehrlich. Ich weiß nicht, ob ihr zuhört, wenn andere beten. Ich höre ganz genau zu. Weil im Gebet hörst du sehr viel. Also braucht niemand belastet sein, das ist völlig normal. Gott hört ja auch zu. Also, da müsst ihr viel mehr erschrecken, als wenn ich zuhöre. Also, manchmal denke ich, sag immer, wenn du zuhörst, dann komm, Gläubige, wenn du zuhörst, belastet mich das nur sagen. Mich das wollte ich belasten. Wenn so Gott zuhört, das muss ich belasten. Weil er sieht ja, dein Herz siehst du es nicht, mir kannst du alles vormachen. Aber das ist eine Tatsache, das möchte ich jetzt betonen. Geschwister, da steht, dass die Erlösung einen Zweck hat. Nicht nur, dass wir in den Himmel kommen. Ein Punkt, sondern zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das heißt, wo die Herrlichkeit gesehen wird, erwartet Gott, dass diese Herrlichkeit lobpreismäßig Gott gegenüber zum Ausdruck gebracht wird. Das heißt, am Sonntag, in der ersten Stunde, wenn wir das Brot brechen, dann müsste hier dieser kleine Bau erzittern vor Lobpreis und vor der Herrlichkeit Gottes. Und die Gläubigen aus die, also nicht Lobpreis im charismatischen Sinne, sondern Lobpreis im biblischen Sinne, dass Gott angebetet wird, letztendlich für diese Herrlichkeit. Dass die Stimme nicht erschallt, das zeigt uns doch, wie weit es doch dem Teufel gelungen ist, die Gemeinde abzudrängen auf eine andere Ecke, wo sie gar nicht hinkehrt.
2. Korinther 3, 17. Der Herr ist der Geist. Für der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Ist ja klar, was das heißt. Wir können das Haupt erheben. Warum konnte kein das Haupt nicht erheben, weil er gesündigt hat? Sünde zieht das Gesicht runter, Reinigung zieht das Gesicht hoch. Das heißt, wenn wir mit erhobenem Haupte Jesus betrachtet, wirklich Gemeinschaft mit ihm haben, diese Herrlichkeit begreifet, dann sagt die Bibel, dann wirst du als Gläubiger die ganze Zeit ununterbrochen von dieser Herrlichkeit praktisch durchsetzt. Dann wirst du dauernd diese Herrlichkeit hervorbringen. Du wirst sie haben. Es wird etwas passieren. Du wirst verwandelt werden in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Du wirst das Bild Jesu tragen. Du wirst Charaktereigenschaften einnehmen wie der Herr Jesus. Du wirst letztendlich diese Herrlichkeit ausstrahlen. Und das ist das, was Gemeinde tun muss, was der Wille Gottes für eine Gemeinde ist. Wir haben manchmal sehr niedrige Ziele. Wir haben niedrige Ziele, manchmal. Wir sehen die hohe Berufung nicht, die Gott hat mit der Gemeinde. Nämlich die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit Jesu Christi zu erleben, auszuleben und zum Ausdruck zu bringen. Epheser 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit verleihe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus erkennt, die doch alle Erkenntnisse übertrifft, damit ihr erfüllt werdet bis zu der ganzen Fülle Gottes. Das heißt, diese Herrlichkeit will bewirken, dass innerlich Kraft ist. Wisst ihr, wir haben uns daran gewöhnt, ein niedriges Evangelium zu verbreiten. Ein billiges Evangelium, wo nichts passiert. Das ist die andere Seite. Man kann das Kind auch so mit dem Bade ausschütten, dass man die Schwärmerei abwehrt, aber gleichzeitig so knochentrocken orthodox wird, das heißt rechtgläubig, dass überhaupt nichts mehr passiert. Das ist genauso falsch. Sondern wo Gott ist, wo der lebendige Gott ist, ist Herrlichkeit. Und die äußert sich. Und zwar sehr deutlich. Kolosser 2, 11 und folgende. In ihm seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid auch ihr mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, indem er euch die Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und er hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete, und als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Ich lese weiter nochmal, und zwar, ihr könnt den Kolosser praktisch, ihr könnt vorne beginnen bei Kapitel 1, ihr könnt es durchlesen, Kapitel 2, bis hinein in die Mitte von 3, und ihr werdet etwas sehen. Die Bibel geht immer davon aus, dass durch die Vergebung der Sünde, durch diese letztendlich ungeheure Erlösung, die hier geschieht, dass praktisch Triumph freigesetzt wird. Im 2. Korinther sehen wir das dann, wo die Bibel sogar davor redet, dass sie sagt, wir laufen immer Triumphmarsch letztendlich umher. 2. Korinther 4, 17. Denn
Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergeht und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Was sichtbar ist, das ist zeitlich, was unsichtbar ist, das ist ewig. Das heißt zu Deutsch, wenn jetzt hier diese Herrlichkeit bei mir im Herzen durchbricht, dann habe ich ein Stück Ewigkeit. Das wird in der Ewigkeit der Normalzustand sein. Wie wird das aushalten? Das weiß ich auch nicht. Dass in der Ewigkeit ein dauernder Zustand der Herrlichkeit ist, dass die Herrlichkeit der Normalzustand ist. Das weiß ich auch jetzt. Auf jeden Fall, es wird beginnen für uns Gläubige mit 1. Korinther 15, Vers 43. Und zwar, hier heißt es wird gesät in Verweslichkeit, es wird auferweckt in Unverweslichkeit, es wird gesät in Urehre und es wird auferweckt in Herrlichkeit. Das heißt, für den Gläubigen beginnt letztendlich diese Herrlichkeit körperlich, reell, noch Geist, Seele und Leib, als ganze Person, ohne die geringste Betrübung, beginnt in dem Moment, wenn die Auferstehung passiert. Die Bibel beschreibt jetzt nur Dinge, die ich nur streifen möchte. In Matthäus 19 zum Beispiel sagt sie, die Herrlichkeit wird beim Gericht sein. Wenn die Gläubigen letztendlich Richter werden, wir werden ja Engel zum Beispiel Richter, dann wird die Herrlichkeit da sein. Immer dort, wo wir in der Person Jesu dargestellt werden, wo wir vor der Herr Jesus handeln, wird die Herrlichkeit da sein. Und 1. Petrus 5, Vers 10, muss ich die Stelle nochmal angucken. Und zwar vor allem der Petrus hat teilweise diese Dinge, hat ich gesehen. Und zwar er sagt hier, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann erklärt er wieder, dass es ein kurzer Kampf ist, ein kurzes Leiden, eine kurze Zubereitung. Und er sagt hier, es wird eine ewige Herrlichkeit sein. Der Wille Gottes ist, dass die Herrlichkeit mit der Bekehrung beginnt, in unserem Herzen der Normalzustand ist, die Herrlichkeit in der Gemeinde herrscht, auch unser Tod, unsere Verstehung herrlich sein wird und dass wir dann praktisch stufenlos übers Preisgericht, eventuell über die Wiederkunft mit dem Herr Jesus in Saharia, dann hineingeht in die Ewigkeit, in die Stelle, von der wir ausgegangen sind, in Offenbarung 21, dass dann dieser Zustand bis hinein in die Ewigkeiten geht. Das heißt, der Normalzustand ist letztendlich Herrlichkeit. Sind wir ehrlich, wenn du das alles hörst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das, was ich vortrage, jetzt vollkommene Spinnerei oder irgendwas stimmt nicht. Wenn das, was ich sage, stimmt, dann stimmt was nicht. Dann ist mit der Gemeinde Jesu was passiert. Dann ist irgendwas kaputt gegangen. Dann ist dem Teufel gelungen, der Gemeinde Jesu was zu stehlen. Und zwar ein Stück dieser Herrlichkeit. Das befürchte ich nämlich. Jakobus 2, Vers 1. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit ansehender Person. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Das heißt, dort, wo er herrscht, das ist hier gemeint, wo er herrscht, ist Herrlichkeit. Das ist einfach. Herrscht er in meinem und deinem Herzen, das ist Herrlichkeit. Frage. Herrscht er nicht, ist keine Herrlichkeit. Offenbarung 5, 12, die große Anbetung im Himmel. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Da steht auch Herrlichkeit. Das heißt, es gehört mit zu dieser Anbetung, die im Himmel geschieht. 1. Thessaloniker 2, 12. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist für die Elite, das ist für die Gläubigen, ich habe ganz andere Probleme, ich gehe morgen wieder mit meinen kleinen Sünden in den Kampf, in den Ringkampf. Könnte man denken. 1. Thessaloniker 2, 12. Aber jetzt möchte ich etwas zu bedenken geben. Und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Das heißt, wir sind berufen zu seiner Herrlichkeit. Das heißt, wir sind berufen zu der Herrlichkeit in der Ewigkeit, zum ewigen Zustand. Wir sind aber auch berufen zu der Herrlichkeit hier. Das ist Berufung, das ist ein Stück von Gott, das er uns letztendlich als Berufung gibt. Und was ist Berufung? Das heißt, wir sind letztendlich von Gott dazu gedacht, aufgefordert. Und die Berufung bedeutet, das ist unsere Zweckbestimmung, dass die Herrlichkeit da ist. Also ich erzähle jetzt was, gell? Aber dass ihr mich richtig versteht, ist keine Beweihräucherung, aber das hat eher mit meiner Körpergröße zu tun. Ich war in Hannover oder in Heidelberg, weiß ich nicht, egal. Die Brüder sind ja nur relativ unverbraucht und nicht wie wir so heuchlerisch. Wenn so ein alter Bruder zu mir kommt, ist immer vor mich nachgestanden, wie man so herkommt. Dann denke ich, was will er denn? Sagt er. Du bist also der Kaufmann. Da musst du ja nervös, da denkst du ja, irgendwas stimmt nicht. Dann denke ich, was will er denn? Dann sagt er, ich habe deine Kassette gehört. Jetzt denkst du, jetzt kommt die Ohrfeige, irgendwas ist falsch, du hast einen Fehler gemacht, irgendwas hast. Du bist ja ein Mensch, du machst Fehler. Habt ihr ja vorher gesehen, Schreibfehler, du machst Tippfehler, du machst Aussagefehler, dir rutscht was raus. Ich habe früher immer Johannes und Korinther verwechselt, warum habe ich nie rausgekriegt. Und dann sagt er zu mir, soll ich mal ehrlich sein, sagt er, wie ich deine Kassette gehört habe. Hat er gesagt, habe ich gedacht. Das ist so ein Mann! Und dann sagt er, jetzt kommt da so ein Männchen. Nee, aber ihr versteht, was ich meine mit dem. Ich versuche es einfach auszudrücken. Wenn was echt ist, dann wirkt es völlig egal, wer es bringt. Ihr versteht? Dann ist es völlig egal. Ihr müsst mal in der Kirchengeschichte gucken, wie der Paulus wahrscheinlich von der äußeren Erscheinung her war. Ganz schön heiß. Also da war ein gezeichneter Mann. Dann muss es einfach sein, mir geht es einfach darum, wenn was echt ist, dann kommt Herrlichkeit. Und dann ist nämlich folgendes, dann ist es egal, wer es sagt, dann spielt der gar keine Rolle. Wisst ihr, ob der groß, klein ist, schön, hässlich, ist völlig egal. Ob der Schwäbisch redet. Wisst ihr, ich muss sagen, ich bewundere eine Volksgruppe besonders. Es gibt sehr viele oben im Raum Norddeutsche, die unsere Kassette hören. Die bewundere ich. Die haben ja zweite Sprache lernen müssen, also Deutsch, Schwäbisch. Aber ihr begreift, das ist alles kein Hindernis. Es ist alles kein Hindernis. Wenn du echt bist, wenn ich echt bin, dann wirkt die Herrlichkeit. Dann ist es völlig egal, was passiert. Ihr begreift, was ich meine. Denn es sind die Umstände. Wir sagen immer, der Teufel kommt zu uns und sagt, oh, die Umstände, du kannst nicht gut reden und das wird nicht klappen und das ist ein solcher Teufel. Aber wenn etwas echt ist, wenn eine echte Berufung da ist, wenn eine echte, letztendlich von Gott gegebene Hingabe da ist, wenn die Herrlichkeit Gottes sich offenbart, dann spielt das alles gar keine Rolle. Wisst ihr, und jetzt kommt das Entscheidende. Wer soll das tun? Die Bibel sagt, jeder. Jeder ist berufen zu dieser Herrlichkeit. Jeder soll das so ausleben, dass es wirksam ist. Das ist völlig egal. Er muss nur gucken, dass er seine Berufung auslebt. Und dann passiert etwas. Römer 3,23 sagt zum Beispiel, sie ermangeln der Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollen. Der Unerlöste hat die nicht, aber der Gläubige hat die. Und selbst wenn die Gläubigen überhaupt nichts wissen und selbst wenn sie sagen, die Gläubigen sind unangenehm und störend und alles, aber etwas muss klar sein, wenn sie ehrlich sind, sie müssen sagen, das ist ein Unterschied, die haben was wir nicht haben. Ich habe es immer wieder festgestellt, die Gläubigen, wenn sie sauber laufen, dann letztendlich merkt die Welt es. Und dann kommt die Herrlichkeit raus. Und dann gäbe sie zu, da ist was, wir können es nicht erklären, aber es ist was da. Jetzt kommt da das Problem. Nachdem der Teufel versucht, dauernd unsere Herrlichkeit zu verhindern, macht er natürlich noch was viel Schlimmeres. Und das sehen wir in der Versuchung Jesu. Matthäus 4, Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Das heißt, der Teufel wird immer Folgendes tun. Wenn er nicht verhindern kann, dass ein Mensch sich bekehrt, dass er gläubig wird, dass er im Himmel in der Herrlichkeit ist, in dieser Offenbarung 21 Stelle, dann wird er alles tun, um zu versuchen, dass die Herrlichkeit hier zerstört wird, dass sie nicht wirksam wird. Und was wird er ihm tun? Er wird ihm die Herrlichkeit dieser Welt anbieten. Geschwister, jetzt sage ich mal etwas. Gell? Ich möchte hier nicht der Heuchler sein. Ich würde ekelhaft lügen, wenn ich sagen würde, ich habe große Sehnsucht danach, dass jetzt über uns Elend, Armut, Not und Ähnliches kommt. Das stimmt nicht. Der Mensch genießt es ja, wenn es einigermaßen normal geht. Aber etwas ist klar. Wir müssen aufpassen, weil der Teufel, steht da 1. Johannes 2, Vers 15 und folgende, der Teufel alles tun wird, um uns mit einer falschen Herrlichkeit zu blüffen. Wir dürfen nie vergessen, er ist ein Lichtengel. Er blüfft. Und zwar brutal und massiv. Er blüfft uns. Er wird alles tun, um uns zu blüffen und uns vor der Herrlichkeit Gottes wegzubringen und uns eine falsche Herrlichkeit unterzuschieben. Gell? Und wenn er mal in Ruhe das weiter studiert, 2. Thessalonicher 1, Vers 9, es wird etwas geben. Das wird für die Unbekehrte oder für die abgefallenen Menschen was Furchtbares sein. Und zwar die Bibel sagt hier, wenn die Strafe an ihnen geschieht, dann wird die Herrlichkeit Jesu gegenwärtig sein. Es wird nicht nur sein, dass diese Menschen gestraft werden in der Ewigkeit, sondern wird noch gleichzeitig die Herrlichkeit Gottes da sein. Sie werden noch gleichzeitig sehen, was sie versäumt haben, so brutal sein. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ursprünglich alles für Israel, Römer 9, Vers 4. Ihr ist nicht nur die Sohnschaft, die Kindschaft, sondern auch die Herrlichkeit. Und ich kann nur eins sagen, im tausendjährigen Reich wird Israel ein Stück dieser Herrlichkeit live erleben. Das wird schön sein. Aber Kolosser 1, Vers 27, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, jetzt haben sie wir. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht und nochmal an unserem geistigen Auge vorbeigehen lassen. Die Herrlichkeit ist immer dort, wo Jesus ist. Die Herrlichkeit war präexistent, also vor den Ewigkeiten sogar. Sie war im Alten Testament, in der Stiftshütte, im Tempel. Sie war dort, wo der Herr Jesus sich geoffenbart hat. Sie war in der Person Jesu in seiner Fleischwerdung. Sie war bei seinem Tod am Kreuz. Sie war bei seiner Auferstehung. Sie war bei seiner Himmelfahrt. Sie ist im Himmel. Apostelgeschichte 7, der Stephanus sieht die Herrlichkeit Gottes. Sie ist jetzt im Angesicht Jesu Christi. Sie ist in den Herzen der Gläubigen. Der Wille Gottes ist, dass es bei den Gläubigen vollständig überfließend da ist. Sie ist in der Gemeinde Jesu. Sie ist letztendlich ein Gut, das man erlebt, wenn man sich um Jesus hingibt. Er ist der Herr dieser Herrlichkeit. Überall, wo er herrscht, kommt diese Herrlichkeit zum Tragen. Sie wird für uns, dann für den Körper, für den Rest von unserer unerlösten Natur, voll schlagartig eintreten bei der Entrückung, bei der Auferstehung. Und sie wird unser Normalzustand im Himmel sein, in alle Ewigkeiten hinein. Und was ganz wichtig ist, es ist der Wille Gottes. Wir sind berufen, dass diese Herrlichkeit da ist. Man braucht über das gar nicht mehr groß reden. Wenn man das begreift, was ich jetzt heute Abend, das war jetzt ein Exkurs, ich bin jetzt sehr weg vom Bibelsex, ist mir auch klar, aber es war Absicht. Wenn man das sieht, wo das landet und was rauskommt, dann muss ich einfach etwas feststellen. Die kaputt. Sie ist weg. Oder sie ist nur ganz sporadisch da. Das heißt, unser Kampf in der Endzeit wird sich auch großteils darum drehen, und ich sage jetzt ausdrücklich Endzeit, weil Offenbarung heißt Bewältigung der Endzeit, wird sich darum drehen, dass die Herrlichkeit Jesu in dieser kleinen Gruppe des Überrestes der Gemeinde Jesu Christi, die noch Gott dient, die noch einen klaren Weg geht, dass sie da ist. Jetzt ist die Frage, wer bringt die Herrlichkeit? Jeder einzelne Gläubige, wenn er das Angesicht Jesu Christi schaut, bringt er sie mit. Das heißt, wenn je mehr Gläubige beginnen, diesen Weg zu gehen, der Herrlichkeit, sie zu begreifen, auszuleben, mit Gott in Ordnung zu sein, und es kommen viele, je mehr kommen und es mitbringen, je mehr wird die Gemeinde von der Herrlichkeit Gottes geprägt sein. Ich möchte beten zum Schluss. Der Jesus, wir sind erschüttert, wenn wir sehen, was der Vater im Himmel für dich als das Haupt und für dein Leib, für deine Gemeinde vorgesehen hat, dass letztendlich Herrlichkeit das Ziel ist. Wenn wir sehen, in welchen Niederungen wir als Gläubige leben, dann kann man einfach etwas sehen, dass wir wohl Schade genommen haben durch den Teufel seine Aktivität. Und mich einfach bitte, der du gekommen bist, die Werke des Teufels zu zerstören, dass du es in unserer Leben zerstörst, auch in unserer Gemeinde, dass du Gnade gibst, dass diese Herrlichkeit wieder der Normalzustand ist im Leben von uns, im Leben unserer Gemeinde, dass letztendlich diese Herrlichkeit sichtbar wird, dass sie real erlebbar wird für die Gläubigen, für die Menschen, die kommen. Und dass du letztendlich dadurch verherrlicht wirst und durch dich der Vater im Himmel. Erbarm dich einfach. Ich danke dir aber, dass diese Herrlichkeit am Schluss wirklich der Normalzustand sein wird. Dass wir keine Sonne brauchen, kein Mond, keine Erlösung, kein Gesetz, gar nichts mehr. Dass wir nur noch dich haben. Die Sonne der Gerechtigkeit, die uns erleuchtet wird. Danke dir einfach, Herr Jesus, dass du unser Ein und Alles bist. Dass uns mit dir alles gegeben ist. Und jetzt lass uns aus der Theorie zur Praxis gehen. Gib uns Gnade, dass wir es erleben dürfen bis in die letzte Tiefe. Auf das du verherrlicht wirst, und dafür danke ich dir. Amen.